Deutschlandfunk, der Tag.
Es gibt eine Selbstverständlichkeit und die heißt abbrechen, wenn etwas passiert und dem oder der Verletzten runterhelfen.
Der Bergsteiger Reinhold Messner, der ist einer von vielen, die sich gerade Gedanken machen über den Tod von Mohammed Hassan. Der war Bergträger am K2 im Himalaya.
Das stört mich am meisten, dass da ohne viel Nachdenken einfach weiter gipfelwärts gestiegen wurde. Und der Tote wurde dann mit jedem Meter nach oben mehr vergessen.
Die Bilder sind ja gerade überall zu sehen. Dutzende von Bergsteigern, die in Schnee und Eis drübersteigen über diesen verwundeten, sterbenden Bergträger. Passiert ist das alles schon vor 2 Wochen. An die Öffentlichkeit kommt es aber erst jetzt. Wir versuchen das heute einzuordnen. Auch die vielen Anschuldigungen, die da gerade die Runde machen. Und die Staaten im westafrikanischen ECOWAS-Bündnis, die bereiten sich vor auf ein Eingreifen in Niger. Aber wie wahrscheinlich ist das? Und welche Rolle spielen dabei Europa und die USA? Alles zu hören an diesem 11. August 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
People are concerned about their summit.
Den Leuten geht es um ihren Gipfel. Sie haben dafür viel Geld ausgegeben und denken, sie hätten nicht genug Zeit, ihr Ziel zu erreichen. Und ich habe das Gefühl, das alles hat die Einstellung der Bergsteiger verändert.
Das sagt der pakistanische Bergsteiger Abdul Jabbar Bhatti über den Tod des Bergträgers Mohammed Hassan am K2. Das Ganze ist natürlich ein Fall, der gerade für viel Entrüstung sorgt. Aber es ist auch eine Geschichte, die viele Fragen offen lässt. Fragen nicht nur darüber, warum der junge Mann sterben musste, sondern auch, was eigentlich so viele Leute antreibt, auf diesen Berg, den K2, draufzugehen.
Das sind 8.611 Meter, aber manche sagen, das ist schwieriger als auf den Everest zu kommen.
Ja. Peter Hornung ist unser Korrespondent in Neu-Delhi in Indien und er berichtet für uns immer wieder übers Bergsteigen im Himalaya. Er hat mir vorhin, als wir gesprochen haben, erstmal erklärt, was genau bekannt ist über das, was da am K2 vor 2 Wochen passiert ist.
Ja, das war am 27. Juli, da war Hochbetrieb sozusagen am K2, weil die Bedingungen so war, dass man sogenannten Gipfelpush, Summitpush machen konnte. Das heißt, dass die ganzen Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die hoch wollten zum Gipfel, auch hoch konnten. Das heißt, da waren, ich weiß nicht wie viele Leute, 100, 150 oder so, es waren jedenfalls sehr viele, die da unterwegs waren. Da waren Bergsteigerinnen, Bergsteiger, da waren Sherpas, also Helfer aus Nepal, Expeditionsfirmen haben die teilweise, es waren pakistanische Helfer da. Es war an einer gefährlichen Stelle, wo das passiert ist mit Mohammed Hassan, das war vereist da, es war ein schmaler Pfad, da geht's tausende Meter nach unten. Alle waren am Seil und dann gab es Lawinen plötzlich. Und irgendwann zu diesem Zeitpunkt muss Mohammed Hassan abgerutscht sein. Er hing dann im Seil, kopfüber. Irgendwann hat ihn jemand hochgezogen. Es hat auch ein bisschen gedauert. Und der hat sich dann um den gekümmert. Aber wie lange, wissen wir nicht. Ja. Und er lag dann da schwer verletzt. Und dann sind ganz viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die nach oben wollten, über diesen Schwerverletzten, vielleicht zu dem Zeitpunkt schon Toten, nach oben hoch.
Und jetzt, wo das bekannt wurde, was unternehmen die zuständigen Behörden in Pakistan jetzt?
Ja, es gibt eine Untersuchung der Regionalregierung, es gibt eine Kommission, die das untersuchen soll und die haben jetzt eine längere Liste, was sie anschauen sollen. Also sie sollen die Umstände ermitteln, wie dieser Unfall passiert ist, also was für Bedingungen da herrschten. Sie sollen mit der Expeditionsgruppe sprechen, zu der Mohammed Hassan gehörte und auch einschätzen, untersuchen, wie sehr er ausgebildet war, was für Ausrüstung er hatte, ja. Und wie viel Kenntnisse er hatte. Es gibt nämlich tatsächlich auch Hinweise darauf, dass der kurzfristig zum Hochgebirgsträger quasi ernannt wurde und vorher eigentlich nur im Basislager gearbeitet hat. Das heißt, die sollen das jetzt untersuchen und haben dafür 2 Wochen Zeit nur.
Über dieses Geschäftsmodell, dahinter müssen wir gleich noch reden, Peter. Zunächst mal, was ist denn bisher sozusagen im Umlauf an Meinungen? Warum ist das passiert? Warum sind so viele Menschen über Mohammed Hassan drüber gestiegen und haben ihn da sozusagen sterbend liegen gelassen?
Also rein objektiv war es so, die wollten einfach nach oben, die wollten zum Gipfel. Und da gibt es jetzt verschiedene Aussagen, auch von Bergsteigern dort. Die einen sagen, es war eine gefährliche Situation, wir haben ihm nicht helfen können. Es gibt eine norwegische Rekordbergsteigerin, Kristin Harila heißt die. Die hat gestern erklärt, ja, ich habe ihm geholfen, zwei aus dem Team haben ihm geholfen. Und wir dachten aber dann, dass andere das übernehmen und dann sind wir auch nach oben. Bei der ist der Hintergrund, die hat da an diesem Tag ihren Rekord vollendet, den 14. 8000er und das Ganze innerhalb von 92 Tagen. Das ist eine absolute Rekordzeit mit extrem viel Aufwand gemacht und da war natürlich klar, dass sie sich da auf den letzten 100 Metern unterm Gipfel nicht hat bremsen lassen wollen. Aber sie sagt, sie hat geholfen. Das sagen andere auch, aber es gibt eben auch welche, die sagen, da ist überhaupt nichts passiert. Da sind ganz viele über ihn rübergestiegen, die ihm noch hätten helfen können. Das haben die aber nicht getan. Die hatten eben nur im Blick, hoch zum Gipfel zu kommen und nicht einem einfachen pakistanischen Träger zu helfen.
Diese norwegische Rekordbergsteigerin Kristin Harila, du hast sie erwähnt, die bekommt ja gerade eine Menge, ich sag's mal vorsichtig, Kritik ab im Internet für dieses Verhalten. Was lässt sich denn generell sagen? Da muss es ja eine Etikette geben unter Bergsteigern. Was passiert im Berg, wenn man als Bergsteiger irgendwo hochgeht und man sieht jemanden, der schwer verletzt ist?
Ja, es gibt natürlich Bergsteiger, es hat sich jetzt auch Reinhold Messner zum Beispiel geäußert oder Thomas Huber, der Extremkletterer, der Deutsche, die sagen, wenn da oben jemand verletzt ist, egal wer es ist, dann wird ihm geholfen, dann hilft man ihm und versucht ihn nach unten zu bringen, versucht ihn zu retten und dann verzichtet man dann eben drauf, auf den Gipfel hochzugehen. Aber, muss ich sagen, das sind natürlich auch wieder Kommentare aus dem Warmen. Wir wissen nicht genau, wie die Situation für die einzelnen Leute da oben in dem Moment war. Das heißt, natürlich muss man da auch immer sagen, ich habe da irgendwie subjektiven Eindruck, kann ich helfen oder nicht? Also das muss man, glaube ich, auch sich vor Augen führen. Das ist das eine. Und zum anderen ist es eben so, dass dann großer Druck auf den lastet. Ja, also es gibt Leute, die das differenziert sehen. Das hat Messner übrigens auch gesagt. Er hat gesagt, nicht die Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die als Kunden sozusagen von Expeditionsfirmen da oben sind, können das entscheiden oder können das sagen. Das sind Leute, die gehen da hoch, die haben zwar Erfahrung, aber die haben auch Angst, die wissen nicht Bescheid, die kennen sich da nicht aus, die werden geführt. Also am wichtigsten sind eigentlich die Expeditionsfirmen, die Bergführerinnen und Führer da oben, die Leute führen. Die müssen das entscheiden und die können das sagen, der wird jetzt gerettet.
Und was ist das für ein Business, was ist das für ein Geschäftsmodell, diese geführten Touren über solche Berge wie den K2?
Das ist ein Multimillion-Dollar-Business auf jeden Fall. Das ist ein extrem wichtiges Business. Es ist ja total teuer, da hochzukommen. Also das kostet deutlich im fünfstelligen Bereich. Also K2 auch so 15, 20, 30.000 Dollar kommt man hoch, je nachdem, wo man bucht. Am Everest ist es noch teurer. Man zahlt Lizenzen an die Lizenzgebühren, an die Staaten, in dem Fall Pakistan, im Fall vom Everest eben an Nepal oder China. Und das ist natürlich auch wichtig für die Menschen dort, weil die Arbeit finden. Aber es ist eben auch ein ganz großer Apparat. Das ist eine Industrie. Und gerade wenn man so einen Rekordversuch wie von Kristin Harila sieht, da stehen dann auch noch lauter Sponsoren dahinter. Die haben auch einen Druck, die üben Druck auf. Und das, glaube ich, muss man irgendwie sich vor Augen führen, wenn man diese ganze Situation da oben am Berg beurteilen will.
Und wenn dann eine Bergsteigerin oder ein Bergsteiger so eine Tour bucht, mit was für einer Truppe ist er oder sie dann unterwegs?
Ja, das ist nicht so eine ganz homogene Gruppe. Also wenn man so als Hierarchie das mal sieht, ganz oben sind natürlich die Kunden. Die sind die wichtigsten, weil die das Geld bringen. Dann kommen die Sherpas. Die Sherpas in dem Fall sind dann Expeditionsfirmen. Das sind Sherpas, das sind reiche Sherpas, das sind teilweise auch Millionäre aus Nepal, die Firmen haben, die Leute da hochführen. Die haben wiederum andere Mitarbeiter aus Nepal, auch erfahrene Bergführer und darunter sind dann die einfachen Träger. Wenn man in Nepal auf den Everest geht, dann sind das auch Nepalesen. Wenn man in Pakistan auf den K2 geht, dann sind es Pakistaner. Das sind sozusagen dann die Ortskräfte. Und das sind die einfachsten. Die sind aber, die sollten eigentlich auch gut ausgebildet und ausgerüstet sein. Aber möglicherweise, und darauf gibt es Hinweise, war es in dem Fall bei Mohammad Hassan nicht so.
Und welche Rolle, würdest du jetzt sagen, spielt bei seinem Tod die Tatsache, dass er eben, ich sag mal in Anführungszeichen, nur ein Bergträger war? Also wie du es gesagt hast, ganz am Ende der Hierarchie und eben kein Bergsteiger aus dem Westen. Oder anders gefragt, wäre einem Bergsteiger aus Deutschland, dem so etwas passiert, wäre es dem genauso ergangen?
Das ist eine extrem schwierige Frage und das weiß ich natürlich nicht. Aber jetzt stellen wir uns einfach mal vor, eine bekannte, berühmte ausländische Bergsteigerin wäre da gelegen, in hilfloser Lage und wäre da gelegen, möglicherweise sterbend oder sogar schon tot. Wären dann tatsächlich Dutzende anderer Bergsteiger über sie drüber gestiegen, um auch zum Gipfel zu kommen? Ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt und wenn man dieses Gedankenspiel mal durchgeht, dann bekommt man eine Antwort. Und es war ja auch so, auch Christine Harila hat erst gestern tatsächlich, nachdem es schon tagelang Kritik an ihr gab, sich detailliert dazu geäußert. Und übrigens, sie hat auch gestern erst dazu aufgerufen, für die Familie des Verstorbenen zu spenden, die jetzt eigentlich total mittellos darstellen. Das war eine Initiative eines österreichischen Bergsteigers, der das mitbekommen hat, der aber nicht an der Unfallstelle war, weil die vorher umgekehrt haben. Und sie hat jetzt offenbar auch entschieden, diese Familie zu unterstützen. Also im Prinzip, sie wurde eigentlich gedrängt dazu durch die öffentliche Meinung, so scheint es wenigstens, sich so zu äußern, so detailliert zu äußern und auch zu spenden.
Wenn diese Kritik da jetzt so weltweit für Schlagzeilen sorgt und über diesen Fall wird ja wirklich gerade überall berichtet, was ist deine Einschätzung? Könnte sich an bestimmten Teilen dieser Industrie, dieser Bergsteigerindustrie im Himalaya etwas ändern? Ich sag mal zum Beispiel, was Sicherung im Berg angeht oder Lawinenschutz oder dass vielleicht auch die Leute, die da hochgehen, dass die nochmal gebrieft werden, was in solchen Fällen zu tun ist.
Ich glaube nicht, dass sich da sehr viel ändern wird. Was sich ändern wird, ist, oder sagen wir mal so, wo man sich klarer werden wird, ist, welche Auswirkungen es hat, wenn da was passiert und nicht adäquat geholfen wird. Also ich glaube, was sich eher ändern wird, ist, dass solche Gruppen und solche Expeditionen und auch solche Projekte wie das von Christine Harila, dass die sich auch, sagen wir mal so, kommunikationstechnisch besser aufstellen werden. Das heißt, früher so eine Sache öffentlich machen von sich aus und sich dazu erklären, was da passiert ist. Ansonsten vielleicht gibt es eine Sensibilisierung, auch was die einfacheren Mitarbeiter anbelangt, also die ganz unten in der Kette sozusagen, dass man darauf achtet, dass die wirklich sehr gut ausgebildet sind und dass sie auch sehr gut ausgestattet sind und dass eben sowas auch nicht passieren kann. Es ist ja auch eben die Vermutung, dass er eben, weil er so unerfahren ist, an diesem Punkt ausgerutscht ist. Ja, was Sicherung am Berg anbelangt, er ist aufgefangen worden, er war am Seil, das heißt, die Sicherung hat funktioniert. Und Thema Lawinenschutz am K2 da oben, da kann es keinen Lawinenschutz geben. Da gibt es eine Awareness, da gibt es ein Bewusstsein, dass eben da Lawinen runterkommen können. Aber ansonsten ist es einfach die wilde Natur.
Und genau diese Frage habe ich hier noch auf dem Zettel, Peter. Dieser K2, da sollten wir auch noch kurz zu sprechen. Was für ein Berg ist das genau?
Das ist einer der gefährlichsten Berge der Welt. Es gibt einige Passagen und gerade diese Passage, wo das passiert ist, die heißt Bottleneck, Flaschenhals. Die ist so eng, die ist so vereist und da geht's so tief runter, dass es einfach super, super gefährlich ist. Und ich meine, wir sehen ja da, es geht ja nicht darum, dass irgendwelche Touristen einfach nur den Berg hochgehen, um zu sagen, wir waren da oben. Das ist immer wieder eine gefährliche Tour. Das ist immer wieder ein Risiko. Das ist auch ein Risiko, das eigentlich alle kennen müssten, die da hochgehen. Und insofern ist es etwas, was man voraussehen kann und so. Und es ist auch nicht zufällig, dass der K2 häufig als Savage Mountain, als brutaler, als wilder Berg bezeichnet wurde. Und Reinhold Messner sogar, der hat mal gesagt, das ist der Berg der Berge.
Der Tod von Mohammed Hassan und der K2. Peter Hornung hat uns das erklärt. Peter, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir wollen noch nach Niger gucken in Westafrika. Vor 2 Wochen hat dort ja das Militär geputscht. Und dieser Umsturz, der sorgt in den Anrainerstaaten immer noch für eine Menge Unruhe. Deshalb hat die Staatengemeinschaft ECOWAS gestern in Nigeria einen Beschluss gefasst.
Das Komitee des Stabschefs anzuweisen, die ECOWAS-Eingreiftruppe mit all ihren Einheiten ins Leben zu rufen und aufzustellen, um die verfassungsmäßige Ordnung in Niger wiederherzustellen.
Eine Eingreiftruppe für Niger also. Darüber und über die aktuelle Lage in diesem Konflikt habe ich mit Jens Borchers gesprochen. Der ist für die ARD viel in Westafrika unterwegs. Hallo Jens, grüß dich.
Hallo, schönen guten Tag.
Jens, mein Eindruck ist, in den vergangenen Jahren haben wir noch nie über einen Militärumsturz in Afrika so viel und so kontinuierlich berichtet, so viel gelesen, auch an Analysen, wie über diesen Putsch in Niger. Liege ich da richtig?
Da liegst du richtig. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit diesmal ganz besonders hoch ist. Und das hat damit zu tun, dass einfach in den letzten Jahren 5 Militärputsche in der Sahelzone stattgefunden haben. Guinea im September 21, Mali im August 20 und dann nochmal ein Gegenputsch im Mai 21. Im Tschad hat es eine Militärregierung gegeben. Im Sudan hat es eine Militärregierung gegeben und einen anhaltenden Konflikt zwischen verschiedenen Fraktionen. Deswegen, dass jetzt ausgerechnet noch Niger immer gerne als Stabilitätsanker in der Region bezeichnet, auch an die Militärs geht, das sorgt natürlich für sehr große Aufmerksamkeit, weil es einfach massiv die sicherheitspolitischen, die migrationspolitischen und die wirtschaftlichen Interessen Europas und der USA betrifft.
Wenn wir uns dann diese ganzen Umstürze in dieser Region ansehen, was haben wir dann da? Ist das ein Gezeitenwechsel, der sich da gerade vollzieht in der Sahelzone?
Dann haben wir da, das würde ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung aus Reisen in verschiedene der Länder so erzählen, dann haben wir da die Kulmination einer anti-französischen Stimmung. Das muss man, glaube ich, sehr klar so sagen. Das war in Mali sehr deutlich zu spüren. Das war in Burkina Faso sehr deutlich zu spüren. Und das habe ich im Niger und im Tschad auch gespürt. Wenn man sich dort mit Menschen in der Bevölkerung unterhalten hat, wenn man sich dort mit Oppositionsgruppen unterhalten hat, dann kam sehr oft der Vorwurf, die verfolgen da ausschließlich ihre eigenen Interessen. Und dieser Vorwurf ging nicht nur an Frankreich, der ging dann mittlerweile auch deutlich an die Europäische Union insgesamt.
Und hast du, wenn wir da jetzt mal ein bisschen von Afrika auch weggehen, hast du den Eindruck, dieser Vorwurf, dieses Ressentiment, wird das in Europa, in der EU und wahrscheinlich direkt auch in Paris wahrgenommen?
Also ich glaube, dass man aus der Zahl der Militärputsche und aus der Art und Weise, wie Frankreich und die Europäische Union davon überrascht worden sind, kann man wohl nicht davon ausgehen, dass sie da besonders aufmerksam hingeschaut und zugehört haben.
Okay. Jens, dann lass uns schauen auf das, was da im Niger los ist, beziehungsweise was man sagen kann. 2 Wochen ist dieser Putsch jetzt her, etwas mehr als 2 Wochen. Was weißt du, wie sieht es in dem Land aus?
Also man muss sehr klar und deutlich sagen, wir wissen wenig. Es gibt punktuelle Kontakte, teils zu Menschen, die dort für Hilfsorganisationen arbeiten, teils über das, was wir über Medien hören. Insgesamt ist es ja geradezu erstaunlich ruhig. Also wir haben gesehen am vergangenen Wochenende, dass in Niamey, in der Hauptstadt von Niger, eine große Veranstaltung orchestriert worden war mit angeblich über 30.000 Menschen in einem Fußballstadion, in dem die neuen Militärmachthaber gefeiert worden sind. Aber das ist eben die Hauptstadt. Das ist eventuell auch ein bisschen mit Unterstützung von interessierten Kreisen so organisiert worden. Ansonsten hören wir aus dem Niger eigentlich wenig. Das, was wir hören, ist, dass die Sanktionen, die Handels- und Finanzsanktionen, die die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft dann im Anschluss an den Putsch verhängt hat, dass die bei der Bevölkerung, die ohnehin unter extremer Armut leidet, Niger ist Nummer 189 auf der Liste der wirtschaftlich schwachen Länder. Das heißt, das ist wirklich eine der ärmsten Nationen dieser Welt. Die Menschen dort kriegen natürlich die Preissteigerungen bei geschlossenen Grenzen sofort zu spüren. Wir hören, dass das Finanzsystem Schwierigkeiten hat, weil eben auch Finanzsanktionen verhängt worden sind. Das heißt, die Menschen haben Schwierigkeiten, überhaupt an Geld zu kommen.
Kommen denn noch Hilfszahlungen aus dem Westen im Niger an?
Also vieles humanitäre Hilfe wird nach wie vor geleistet, aber vieles, was bilateral teilweise auch über die Europäische Union an Hilfen ins Land kam, das ist momentan schlichtweg eingefroren. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, Deutschland hat Anfang Juli den Vorsitz in der sogenannten Sahel-Allianz übernommen. Das ist ein Zusammenschluss von Geberländern für die Sahelzone. Gesamtvolumen der Investitionen und Projekte, die dort zusammengefasst sind, 28 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige Summe Geld. Das ist momentan alles zum Stillstand gekommen und man muss sehen, wie sich die Geberländer jetzt weiter verhalten werden in dem Prozess um die Verhandlungen mit der Militärjunta in Niger.
Was ist denn mit dieser Militärjunta? Was ist bekannt darüber, welche Politik im Verhältnis zu Europa die führen wollen?
Wenig. Also sehr klar hat die Militärjunta gesagt, wir wollen nicht mehr die Sicherheitskooperationen mit Frankreich aufrechterhalten. Frankreich hat daraufhin geantwortet, ja, das gilt aber gar nicht, weil das nehmen wir nur entgegen, wenn das von der legitimen Regierung kommt. Für die legitime Regierung ist für Frankreich nach wie vor der festgehaltene Präsident Bazoum. Aber was die Position der Junta anbelangt, ist das Signal sehr klar, wir wollen die Sicherheitskooperation mit Frankreich nicht mehr haben. Es gibt keine klaren Aussagen darüber, wie man sich gegenüber anderen westlichen Staaten verhalten will. Die Junta hat ja gesagt, es gab eigentlich keinen Grund, europäische Staatsbürger aus Niger auszufliegen. Es habe keine Sicherheitsbedrohung für sie gegeben. Es hat allerdings Demonstrationen vor der französischen Botschaft gegeben. Da ist es auch zu Gewalttätigkeiten gekommen. Also das ist dann je nach Perspektive eine sehr unterschiedliche Einschätzung.
Gut, und dann haben wir noch die ECOWAS, diese Staatengemeinschaft westafrikanischer Staaten. Die haben gestern beschlossen, sie wollen verstärkt daran arbeiten, eine Eingreiftruppe zusammenzustellen. Sie überlegen wohl tatsächlich mit Militär in diesem Putschland Niger einzugreifen. Bevor wir darüber sprechen, die ECOWAS, was genau ist das?
Das ist die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, also ein Zusammenschluss westafrikanischer Staaten, die versucht haben, sich wirtschaftlich untereinander unter die Arme zu greifen, die aber in der Gründungsphase durchaus auch die Idee hatten, aha, hier sind westafrikanische Staaten, die demokratische Entwicklung anstreben, die wollen sich zusammentun und zusammenarbeiten.
Und jetzt, was hältst du von diesem Beschluss mit einem Eingreifen im Niger? Wie wahrscheinlich ist das?
Also es ist ja nicht nur der Beschluss gefasst worden auf dem Sondergipfel gestern in Abuja, diese Eingreiftruppe einzurichten. Übrigens ohne auch nur irgendein Detail zu nennen, in welchem Zeitraum die stehen soll, welche Truppen daran beteiligt sind. Es gibt vage Zusagen, beispielsweise von Nigeria, beispielsweise vom Militär in Senegal, dass die sich daran beteiligen würden. Aber es gibt keinen klaren Plan, schon gar keinen Zeitplan für die Aufstellung dieser Truppe. Man hat aber gleichzeitig gesagt, Priorität hätten diplomatische Bemühungen und man müsse jetzt auch die Militärjunta in Niamey, im Niger, in Gespräche einbinden, um darüber zu reden, wie eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung zu organisieren wäre. Auch da wird interessanterweise nicht mit Zeitplänen gearbeitet, also man setzt keine Frist oder sowas. Die ECOWAS hat ja ganz am Anfang, direkt nach dem Putsch, ein Ultimatum gesetzt. Das ist ausgelaufen, ohne dass irgendetwas passiert ist. Insofern ist mein persönlicher Eindruck, man hat auch in der Kooperation mit den internationalen Partnern, mit USA, mit der Europäischen Union, mit Frankreich, hat man eigentlich verstanden, eine Militärintervention wäre ein enorm riskantes Unterfangen. Das heißt, man wird versuchen, jetzt erstmal in Gesprächen mit dem Militär runterzuklären, wohin, in welche Richtung wollen die gehen.
Du hast jetzt auch schon die USA angesprochen. Wie verhalten die sich denn zu dem ganzen Konflikt?
Mein Eindruck war, dass Anthony Blinken, der Außenminister, von Anfang an sehr vorsichtig war in der Einschätzung des Putsches und der damit zusammenhängenden Konsequenzen. Er hat zwar natürlich gesagt, die verfassungsmäßige Ordnung muss wiederhergestellt werden. Er hat sich natürlich für das persönliche Schicksal von Präsident Bazoum, der nach wie vor festgehalten wird, eingesetzt. Aber er hat zur Militäroption eigentlich gar nichts gesagt, sondern er hat gesagt, wir müssen jetzt sehen, dass diplomatische Bemühungen angestellt werden, um eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung wiederherzustellen. Für mich war das alles andere als eine klare Unterstützung der etwas martialisch klingenden Position der ECOWAS.
Und hängt diese Zurückhaltung möglicherweise auch damit zusammen, dass die USA eine sehr umfangreiche, gut ausgestattete Militärbasis in Niger unterhalten?
Unbedingt. Die USA sind seit vielen, vielen Jahren in Niger unterwegs. Sie haben bei Agadez eine Drohnenbasis, von der aus sie teilweise Kampfeinsätze fliegen gegen terroristische Ziele, von der aus sie aber vor allen Dingen Aufklärung betreiben. Das ist von enormer Bedeutung für die USA. Militärisches Engagement übrigens auch bei den Franzosen. 1500 französische Soldaten im Land, auch die engagiert in der Terrorismusbekämpfung. Daran sieht man, wie groß die sicherheitspolitischen Interessen sowohl der USA als auch der Franzosen als auch der Europäischen Union sind. Und man darf eines nicht vergessen, Niger hat seit 2015 eine Schlüsselrolle bei dem Versuch gespielt, die Migrationsrouten in Richtung Europa zumindest einzudämmen, zumindest besser unter Kontrolle zu kriegen. Das ist jetzt natürlich ein Pfund, was die Militärjunta in der Hand hat. Sie kann nämlich damit drohen, Leute, wenn ihr nicht mit uns zusammenarbeitet, dann kümmern wir uns um die Eindämmung dieser Migrationsrouten deutlich weniger. Und das ist etwas, das sorgt in europäischen Staaten, glaube ich, durchaus für Aufregung.
Jens, dann können wir festhalten, wir hatten diesen Putsch vor 2 Wochen. Präsident Bazoum ist nach wie vor inhaftiert. Wir wissen relativ wenig über ihn. Dieses Militär, diese Junta hat sich an die Macht geputscht. Es gibt einen großen internationalen Aufschrei, aber trotzdem könnte man wahrscheinlich Realpolitik nennen. Haben alle irgendwie ein Interesse, dass sich möglichst nicht allzu viel ändert, dass die Soldaten weiter im Niger stationiert bleiben können, dass die Migrationsrouten unter Kontrolle bleiben. Also Blick in die Zukunft, möglicherweise wird man diese Junta einfach so gewähren lassen.
Man wird sie vielleicht nicht einfach so gewähren lassen, aber ich wage mal die Prognose, dass man eine pragmatische Haltung zu ihr finden wird und man muss sie wahrscheinlich auch finden angesichts der Interessenlage, in der der Westen da steckt.
Kannst du die Interessenlage nochmal beschreiben?
Die ist eindeutig. Es geht um Terrorismusbekämpfung, weil einfach Niger, genau wie viele andere Staaten in der Region, mit den unterschiedlichsten dschihadistischen Gruppen zu tun haben, die für eine massive Destabilisierung in Burkina Faso, in Mali, in Niger selbst, in Nigeria im Norden, im Tschad gesorgt haben. Also da gibt es ein ganz klares Sicherheitsinteresse, denn wenn man sich das auf der Karte anguckt, die Sahelzone liegt ja direkt hinter Staaten wie Algerien beispielsweise, wie Libyen. Das heißt, Europa beispielsweise hat die Sorge, dass die Destabilisierung dort irgendwann sehr konkrete Auswirkungen haben könnte auf Europa. Also das Sicherheitsinteresse ist sehr groß. Und das Zweite ist ganz eindeutig die Flüchtlings- und Migrationspolitik. Und das Dritte betrifft dann eher noch direkter Frankreich, wenn man sich vor Augen führt, dass etwa bis zu 15% des Urans, was die Franzosen für den Betrieb ihrer Kernkraftwerke brauchen, kommt aus Niger.
Jens Borchers, vielen Dank für diese Analyse. Danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Und ich kann auch ein sehr aufschlussreiches Interview empfehlen zur Lage in Niger. Heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk war zu Gast Malte Lial vom GIGA-Institut in Hamburg.
Eine Rückkehr zur Demokratie wird erst dann möglich sein, wenn auch die Bevölkerung dahinter steht.
Das komplette Interview ist zu finden in der DLF Audiothek App. Genau da also, wo es auch diesen Podcast gibt. Das war die Episode von Der Tag an diesem 11. August 2023. Im Team waren heute Justina Breunska und Tobias Armbruster. Und wir sagen Danke und ciao.